SWR 2 Tandem.
Er lehrte an einer kurdischen Universität im Irak und hatte eine akademische Karriere vor sich. Doch die Begegnung mit jesidischen Flüchtlingen hat das Leben des jungen Politikwissenschaftlers aus Deutschland verändert. Er meldete sich bei den internationalen Freiwilligen der kurdischen Miliz YPG. Ulrike Klausmann hat den ehemaligen Wehrdienstverweigerer getroffen und die Geschichte seines Kampfes gegen den IS aufgezeichnet.
Das erste Mal, als ich da war, da gab es eben noch keine Luftunterstützung und da gab es dann eben um Rojava, um ein sehr kleines Rojava damals, einen großen Schützengraben und einen großen Graben, wo wir lagen Tag und Nacht. Und dann 250 Meter vor uns der Islamische Staat. Und der Islamische Staat hatte zu dem Zeitpunkt die besseren Waffen, schwere Waffen. Und er hat eben die YPG-Stellung regelmäßig überrannt und mehrere Gebiete wieder eingenommen. Also es war wirklich ein Abwehrkampf ums Überleben damals.
Max Leopold ist der Sohn einer Freundin. Als Kind war er ein dünner Junge, interessierte sich kaum für Fußball und geprügelt hat er sich auch nicht gerne. Jetzt ist er ein kräftiger Typ mit raspelkurzen Haaren. Seine Augen registrieren alles, was um ihn herum passiert. Gleichzeitig strahlt er eine bemerkenswerte Gelassenheit aus, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen.
Also ich bin jetzt Mitte 30 und bin eigentlich promovierter Politikwissenschaftler. Ich habe in England studiert und promoviert, habe dann in verschiedensten Ländern gearbeitet. Afrika, Südostasien, Europa und irgendwann auch im Mittleren Osten bei den Kurden und habe dann einfach zu diesen Menschen und zu dieser Region so einen persönlichen Draht gehabt.
Politik war schon immer sein Thema. Er studierte politische Geografie und ging nach seiner Promotion in den Nordirak. Ängstlich war er nie. Und er interessierte sich eher für die Verlierer im politischen Weltgeschehen, deren Schicksal von der Öffentlichkeit weniger beachtet wird. Wie die Kurden, die im Grenzgebiet von vier Ländern leben. Türkei, Irak, Iran und Syrien.
Ja, also ich habe einen kurdischen Teil des Iraks erst gelebt. Das ist natürlich ein interessanter Ort, gerade wenn man sich für Politik im Mittleren Osten interessiert. Und es war halt schon vor einigen Jahren absehbar, bevor der Islamische Staat auf die Bildfläche gekommen ist, dass die Kurden eigentlich ja immer so marginalisierte Gruppen waren, politisch, historisch, aber dass das sich so langsam geändert hat. Also dass die Kurden aus verschiedensten Gründen so ein bisschen mehr zu einem recht zentralen Akteur in der Region geworden sind. Und das war halt für mich unheimlich interessant, natürlich aus einer akademischen Perspektive diesen Prozess zu verfolgen.
Max Leopold hat die Uni im Nordirak verlassen und ist über die Grenze nach Syrien gegangen, um die Kurden im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat zu unterstützen. Sein Name ist ein Pseudonym. Er will seine Familie in Deutschland schützen. Denn die Dschihadisten sind auch hier aktiv, sagt er. Unsere Heimat ist mit Stacheldraht geteilt und mit Minen verseucht, heißt es in diesem Lied. Max Leopold hat es mit dem Smartphone aufgenommen, als er mit den Männern und Frauen der syrisch-kurdischen Miliz YPG am Feuer saß. Seit 2012 kontrollieren die Kurden ihr Gebiet selbst, in dem auch Araber, Armenier und andere ethnische Minderheiten leben. Sie nennen es Rojava. Das bedeutet Sonnenuntergang und bezeichnet den Westen der kurdischen Gebiete. Rojava ist ein Anziehungsort für Idealisten aus der ganzen Welt. Viele Kurden und Linke sehen darin ein Modell für eine freie, antikapitalistische Gesellschaft.
Rojava ist erstmal eine kurdische Idee oder der kurdische Lebensraum in Syrien, der aber immer weiter zu einer politischen Idee wird. Also Rojava ist halt nicht klar geografisch definiert. Das ist relativ wichtig. Und die Idee ist eigentlich, dass Rojava den Teil Syriens von Nordsyrien ausgehend bezeichnen soll, in dem Menschen frei leben können, ungeachtet von Ethnie und Religion. So, das ist eigentlich, und sich selber organisieren politisch, gesellschaftlich. Das ist so die Idee.
Die Parteienlandschaft in Rojava ist zersplittert. Verschiedene Gruppierungen bekämpfen sich gegenseitig. Die Führung hat die PYD übernommen, die Partei der Demokratischen Union, ein Ableger der sozialistischen türkisch-kurdischen Arbeiterpartei PKK.
Einer der Momente, wo ich halt so für mich beschlossen habe, dass dieses akademische Arbeiten zu dem Thema nicht, also mir nicht ausreicht, war, glaube ich, als ich in einem der Flüchtlingslager in Rojava, in einem der Flüchtlingslager für Jesiden war, die eben einige Tage vorher erst durch den Korridor aus dem Shingal geflohen sind. Und das war schon zutiefst beeindruckend. Und dann zu sehen, dass sie eben da in der Wüste sitzen, dass die UN nicht richtig hilft, dass die ganzen NGOs nicht richtig helfen, dass sie eigentlich für sich alleine dargestellt sind, ohne dass es irgendwen interessiert. Ich glaube, das war so der Moment, wo ich für mich entschlossen habe, dass eben dieses akademische Arbeiten mir nicht ausreicht.
Im Sommer 2014 überfielen Milizen des IS die Dörfer der Jesiden im Nordirak. Sie richteten Massaker an, ermordeten die Männer, verschleppten und vergewaltigten die Frauen. Die Jesiden, eine ethnische und religiöse Minderheit, sind in den Augen der Dschihadisten Ungläubige. Etwa 200.000 Männer, Frauen und Kinder flohen in das Sindschar-Gebirge und wurden dort vom IS eingekesselt.
Und dann, das ist natürlich ein bisschen unpopulär zu sagen, aber die ersten Einheiten, die die Jesiden verteidigt haben, waren Einheiten der PKK. Die PKK hat die Gefahr relativ früh erkannt eigentlich, die der IS für die Jesiden darstellt und kleine Einheiten einsickern lassen in die Region. Und diese PKK-Einheiten haben den Rückzug der Zivilisten auf den Berg gesichert und es sind einige gefallen dabei. Man kann ja sicherlich der PKK viel nachsagen, auch zu Recht, aber das war schon heroisch gewesen.
Terroranschläge, Drogenhandel und die Rekrutierung von Kindern werden der PKK zur Last gelegt. Sie wird von der Türkei, aber auch von westeuropäischen Ländern und den USA als terroristische Vereinigung eingestuft, ebenso wie die YPG, die Miliz der syrischen Kurden.
Und dann hat die YPG einen Korridor eröffnet und quasi es ermöglicht, dass die Zivilisten vom Berg runterkommen. Ja, es waren wahrscheinlich da zwischen 45 und 50 Grad, kein Wasser, nichts zu essen.
Max Leopold ist kein PKK-Anhänger. Und auch die YPG sieht er kritisch. Ihr werden unter anderem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Aber was für ihn zählt, sie waren die Einzigen, die den Jesiden in ihrer ausweglosen Situation geholfen haben.
Es waren halt hunderte von Menschen, die quasi gerade einem Genozid entkommen sind, die eben auf diesen Berg geflohen sind, als der IS angegriffen hat im Sommer 2014. Und da gerade so mit ihrem Leben davongekommen sind, dass sie Familienmitglieder umgebracht wurden, dass Kinder verdurstet sind auf dem Berg, also dass die Frauen verschleppt wurden, also ich, in dem Zelt, wo ich war. Das war eine Familie, wovon nur noch das Ehepaar übrig ist. Die beiden Söhne sind beide umgekommen. Ich glaube, einer erschossen und einer verdurstet. Die Frau hatte noch eine Kugel im Bein, war hochschwanger und die waren halt durch. Das war so ein Punkt, wo ich persönlich es erstaunlich fand, dass die menschliche Psyche das eigentlich aushält.
Schon als Kind hatte Max ein ausgeprägtes Interesse für alles, was um ihn herum geschah. Er engagierte sich für Umwelt- und Naturschutz. Man konnte sich durchaus vorstellen, dass er sich mal als Aktivist von Brücken oder Hubschraubern abseilen würde. Aber dass er eines Tages in einen Krieg gehen würde?
Für mich war es nicht, in den Krieg zu gehen oder Soldat zu werden, sondern es ging eher darum, das Richtige zu tun. Für mich ist in Demokratie das Richtige zu tun, in einer Zeit, wo was Falsches passiert, zum Beispiel. Ja, sich der YPG anzuschließen, das ist relativ einfach. Man meldet sich da übers Internet, fliegt in den Nordirak, im kurdischen Teil, und wird dann nach Syrien gebracht von denen. Man kriegt dann eine ziemlich einfache Uniform, ein sehr rudimentäres Training, eine Waffe und dann wird man eigentlich relativ schnell an die Front geschickt.
Männer und auch einige Frauen aus den USA und Europa melden sich bei den internationalen Freiwilligen der YPG. Es sind ehemalige Fremdenlegionäre und Berufssoldaten dabei, aber auch Abenteurer und Utopisten. Ihre Motive sind unterschiedlich. Die Deutsche Ivana Hoffmann zum Beispiel war eine Christin und Kommunistin, die gegen den IS und für die Revolution kämpfen wollte. 2015 wurde sie von den Dschihadisten erschossen.
Da gibt es eben Leute, die sind so aus linkspolitischen Gründen da. Und dann gibt es Leute, wo man gar nicht genau weiß, warum die eigentlich da sind. Also ein Freund aus Großbritannien zum Beispiel, der ist nach Rojava gekommen und es war eigentlich ein erwachsenes Kind. Ich weiß das noch, der ist nach Rojava gekommen und hatte fast keine Ausrüstung bei, keine Schuhe und kein Nichts, sondern nur einen Rucksack voll Süßigkeiten und Mikrowellenessen. Da muss man halt erstmal drauf kommen, nach Syrien mit einem Rucksack voll Mikrowellenessen zu kommen. Und der ist halt innerhalb von kürzester Zeit erwachsen geworden. Also das war vom Typen, wo man dachte, aha, der wird hier nicht lange überleben, hat er sich innerhalb von 2-3 Monaten in jemanden verwandelt, wenn man angegriffen wurde oder so, den man gerne bei sich hatte.
Auch die amerikanischen Warthog-Flugzeuge hat Max Leopold mit seinem Smartphone aufgenommen. Die JPG ist im Krieg gegen den IS inzwischen zum wichtigsten Verbündeten der USA geworden. Denn sie bildet das Rückgrat der demokratischen Kräfte Syriens, eine Allianz aus Arabern, Kurden und Christen.
Die Amerikaner haben natürlich Luftaufklärung. Wenn die irgendwie was sehen, wird es bombardiert. Und man rückt halt vor auf so ein Dorf. Und wenn man beschossen wird, wird das halt entweder, versucht man das so zu lösen, wenn es zu viel Gegenwehr ist, ruft man ein Flugzeug, das wirft eine Bombe auf das Haus und dann rückt man weiter vor.
Max Leopold ist als Einzelkind behütet aufgewachsen. Seine Eltern, beide Akademiker, waren politisch interessiert, aber nie in einer Partei engagiert. Max dagegen fing früh an, Position zu beziehen und setzte seine Ansichten konsequent um. Mit 13 beschloss er, Vegetarier zu werden, und er blieb es, bis er zur JPG kam.
Dünnes Fladenbrot, was ganz furchtbar schmeckt eigentlich, was ich auch nur ungern als Brot bezeichne, Thunfisch, aber nicht wirklich Thunfisch, sondern nur so Reste in so einer Chilisauce, eine Hühnchenpastete, die aber ganz schrill pink ist, und das war's. Also es kann schon sein, dass man das über Wochen isst und dann vielleicht noch ein paar Tomaten und Gurken. Ja, das war es über einen langen Zeitraum.
Ein halbes Jahr habe er das ausgehalten, sagt Max. Dann brauchte er eine Pause. Ein Luxus, den sich nur die internationalen Freiwilligen leisten können. Wer in Syrien lebt, hat keine Möglichkeit, sich zwischendurch mal vom Krieg auszuruhen.
Dann war eben eine Situation, wo wir von so einer fahrenden Autobombe angegriffen wurden, unsere Einheit, und einem Freund den Bein verloren hat. Und es gab halt keine Ärzte, keine Sanitäter, der wurde einfach in so einen Pickup-Truck geworfen und ins Krankenhaus gefahren, 2 Stunden. Da habe ich dann für mich gedacht, dass ich vielleicht in dem Moment doch nicht so viel zur Hilfe beitrage. Aber dann wirklich zu sehen, dass es gerade in dem medizinischen Sanitäterbereich nicht nur Lücken gibt, sondern dass das quasi nicht existent ist, das Sanitätswesen. Da dachte ich dann, auch das ist doch vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt zu gehen und eine Sanitäterausbildung zu machen und dann wiederzukommen. Und das habe ich dann ja so gemacht.
Max Leopold ließ sich in Deutschland zum Sanitäter ausbilden, um in Syrien Menschenleben zu retten. Seine Mutter war dagegen. Trotz nächtelanger Diskussionen konnte sie ihn nicht umstimmen. Im Februar 2016 ging er zurück nach Rojava.
Das war am Anfang direkt die Shedali-Operation. War eigentlich im Großen und Ganzen jetzt nicht so eine Riesenoperation. Aber dadurch, dass ich die Kommandeure wussten, dass ich da Sanitäter bin, haben die mich in die erste Einheit gesteckt, die in die Stadt gegangen ist. Als wir gerade über die Berge, quasi über die Abdelaziz-Berge runtergekommen sind, wurden wir am ersten Morgen von einer Autobombe angegriffen, der Fahrende. Die hatte ein Haus quasi in die Luft gesprengt, wo Zivilisten drin waren. Da wurden einige ausgebuddelt noch. Eine Tochter war tot und die anderen haben wir dann relativ schnell stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht. Und wenn man eben dann in diesem ersten Team ist, dann wird man halt zwangsläufig in heftige Gefechte verwickelt. Bei denen jetzt in dem Fall dann leider ein Freund, ein Deutscher, Shahid Rustem, gefallen ist. Der wurde vor uns vom Scharfschützen erschossen. Ja, so ist das.
Nevrozlar da
Und dann haben wir ihn am nächsten Morgen, Rustums Körper, vom Schlachtfeld getragen und abtransportiert. So ist das dann.
Dieses Lied haben sie bei der Bestattung von Rustem gesungen, sagt Max. Es ist ein Partisanenlied über ermordete kurdische Widerstandskämpfer.
Und das ist natürlich schlimm, wenn ein Freund fällt, aber man lernt halt damit umzugehen, weil es halt zum Alltag gehört, dass Freunde fallen. Gerade in so einem Krieg, wie er in Syrien geführt wird, das sind ja Opferzahlen, die keine westliche Armee jemals akzeptieren würde mittlerweile mehr. Also so viele Todesfälle wären für die Bundeswehr völlig inakzeptabel. Die würden wahrscheinlich abgezogen werden aus dem Krieg. Aber für Jeppige ist das Alltag und damit muss man dann halt umgehen. Aber wenn man sieht, wie sein Freund direkt vor ihm erschossen wird, das ist natürlich hart. In so einem Moment ist eigentlich für so emotionale Gefühle gar kein Platz da. Man ist halt hoch konzentriert. Wenn man Angst oder Wut oder sonst was hat, dann geht man der falschen Beschäftigung nach.
Max Leopold wirkt sehr ausgeglichen für jemanden, der schlimmste Kriegsgräuel unmittelbar miterlebt hat.
Und dann hat unser oder mein Kommandeur von dem Team, wir waren dann nur noch zu siebt, nachdem Rustem gefallen ist, sind wir eben ins Erdgeschoss der Schule gegangen, haben uns auf den Boden gelegt und er hat unsere eigenen Koordinaten an das Oberkommando weitergegeben und Luftschläge angefordert. Und die Amerikaner haben dann so in 50 Meter um uns, ich glaube, 8, 9 Bomben abgeworfen und dadurch dann den Kampf beendet. Also 8 Bomben, die direkt um einen herum abgeworfen werden, das ist natürlich in dem Moment nicht so witzig. Da war ich mir dann auch nicht sicher, ob ich da noch mal rauskomme leben. Also da sieht man halt vor dem Schulfenster nur so eine riesen Feuerwand und Schrapnell, was halt durchs Fenster kommt. Das ist kurios. Und danach, es saugt ja halt den ganzen Sauerstoff erstmal raus, die Bomben. Danach windet es erstmal ziemlich, die Türen rasseln, es ist ganz ruhig. Das ist schon urig. Ja, aber ich glaube, ohne die amerikanischen Jets wären wir da, glaube ich, nicht mehr rausgekommen.
Max Leopold möchte nicht darüber sprechen, wie er diese traumatischen Erfahrungen verarbeitet hat. 150 Rettungskräfte hat er ausgebildet und die erste Sanitätereinheit der JPG aufgebaut. Mit seinem Team versorgte er rund 200 Verletzte. Ein Drittel der syrisch-kurdischen Kämpfer sind Frauen, die in eigenen Einheiten organisiert sind.
Das ist halt für mich ganz selbstverständlich, mit Frauen zu kämpfen. Klar, es gibt immer Argumente, die können nicht so viel tragen oder so. Das ist sicherlich auch richtig, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass das irgendwie so ausschlaggebend war. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass es Situationen gab, wo das schon hilfreich war. Also so, wenn wir halt Dörfer zum Beispiel durchsuchen oder einnehmen, übernehmen und es sind halt nur Frauen und Kinder da. Und das muss man halt bei aller auch berechtigter Kritik an der JPG ganz klar hervorheben, dass es gibt keine sexuelle Gewalt. Das ist einfach was nicht akzeptiert wird. Und dann hat es eben in so einer Situation den gegensätzlichen Effekt, dass du hast halt ein Dorf von Zivilisten, die alle keine Lust mehr auf den islamischen Staat haben. Und dann rollte halt ein Pickup-Truck mit 10 Kämpferinnen an. Das ist natürlich ein sehr eindrucksvoller Crashkurs in Emanzipation in dem Moment.
Max Leopold hat viel Blut gesehen. Wenn die Einheiten über Minenfelder laufen mussten, haben die Kämpfer oft Gliedmassen verloren. Er behandelte alle Verletzten, auch wenn sie zum feindlichen Lager gehörten. Das ist für ihn als Sanitäter selbstverständlich.
Dass da irgendwie so eine komische persönliche Rache zu nehmen, völlig inakzeptabel ist, das ist, glaube ich, als Sanitäter für uns klar, dass wir jemanden, der in Not ist, dass es das für uns die Frage gar nicht stellt. Und das ist auch, glaube ich, in den Genfer Konventionen ganz eindeutig geregelt, dass wir das nicht machen. Also da, das gibt schon so Sachen, an die wir uns da halten und so ein paar Grundsätze, an die wir uns immer gehalten haben und wo wir auch nicht von abgewichen sind.
Als Kommandeur der Sanitätereinheit war er im August 2016 auch an der Befreiung von Manbij beteiligt. Die Medien zeigten Bilder von Frauen, die ihre Kopftücher verbrannten, die öffentlich rauchten und tanzten. Bilder von Männern, die sich die Bärte abschnitten.
Diese Grundhaltung, man kriegt ja alleine eh nichts hin, das kann man auch ganz gut widerlegen. Wir haben zu fünft in Syrien dann in Rojava eine Sanitätseinheit gegründet, aus dem Nichts quasi. Unser Krankenwagen, den haben wir auf dem Schrottplatz gefunden und wieder wettgemacht und haben dann bis zu meiner Abreise 200 Leuten geholfen, teilweise auch mit schwersten Verletzungen. Und das war in einer Situation, wo es nicht darum geht, wenn wir nicht da sind, macht es jemand anderes. Es war halt so, dass wenn wir nicht da waren, hat es niemand gemacht. Ja, also von daher habe ich für mich im Nachhinein eben auch so ein bisschen jetzt das Fazit gezogen, dass das der richtige Schritt war und dass ich das auf jeden Fall nicht bereue.
Obwohl er in Deutschland den Wehrdienst bei der Bundeswehr verweigert hat, für Max Leopold ist das kein Widerspruch zu seinem Einsatz bei der JPG.
Also der Grund, warum ich Zivildienstleistender war oder Kriegsdienstverweigerer, war, dass Krieg ja nicht gleich Krieg ist. Syrien ist ein Konflikt, wo es nicht darum geht, sein Hemd korrekt zu falten. Das ist ein Konflikt, der ganz anders gekämpft wird, auf eine ganz andere Art und Weise, der ja technisch extrem einfach ist. Leider sind ja so Kriege sehr einfach zu führen. Da braucht es nicht viel zu, deswegen können ja auch Kinder in Afrika das ohne Probleme machen. Und ich glaube, da gehört eher so eine, ja, ich glaube, eine Entschlossenheit oder Denkweise dazu, um diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube nicht, dass ich den in der Bundeswehr gefunden hätte, sondern ich glaube, das ist dann meine Biografie, die mit der Zivildienst, mit dem Verweigern angefangen hat.
Pazifismus im strengen Sinne bedeutet, niemals eine Waffe in die Hand zu nehmen, auch nicht zur Selbstverteidigung. In diesem Sinne war er nie ein Pazifist.
Ich glaube, dass diese Idee des Pazifismus, die rührt ja so ein bisschen aus dem Kalten Krieg. Und da war es, denke ich, auch angebracht. Aber ich glaube, heutzutage ist die Welt einfach viel komplexer geworden. Es gibt bestimmte Konflikte auf diesem Planeten heute, wo eine militärische Lösung meiner Meinung nach unvermeidlich ist. Und das ist gerade, wenn man es mit so Leuten wie dem Islamischen Staat oder Boko Haram zu tun hat zum Beispiel. Ich glaube, da ist so ein wirklich konsequenter Pazifismus völlig inakzeptabel und unangebracht und bewirkt eigentlich das Gegenteil. Also Pazifismus im Kontext vom Islamischen Staat heißt, dass mehr Leute sterben. Das haben wir ja gesehen, also das ist ja ein Faktum. Und der IS hört nur da auf, Leute zu verschleppen, wo er eine sehr organisierte Gegenwehr findet. Und das ist nicht am Verhandlungstisch.
Als er sicher war, dass die von ihm aufgebaute Sanitätereinheit unabhängig von ihm funktionieren könnte, ließ Max Leopold Rojava und den Krieg hinter sich und kehrte nach Deutschland zurück. Mit Erinnerungen an schreckliche Erlebnisse, aber auch an positive Erfahrungen.
Klar, das hat dann immer was Positives, zu wissen, dass man in so einem Konflikt gekämpft hat und da auch heil wieder rausgekommen ist. Ja, so eine kuriose Zufriedenheit stellt sich das ein. Und ich glaube, dass es halt im Moment relativ wenig Sachen gibt, die jetzt hier in Deutschland zum Beispiel mir wirklich Sorgen bereiten. Das hat natürlich so einen Nebeneffekt. Also Flugangst zum Beispiel, sowas, das habe ich überhaupt nicht mehr. Weil wenn man halt weiß, man hat Manbij überlebt. Ja, und man erlebt einfach Sachen, die einem schon prägen. Ich glaube, so die ganzen Werte, die man halt irgendwie vielleicht hatte, nochmal so neu orientiert werden. Dann sind es eben so Sachen, dass man Freunde gefunden hat, wo du wusstest, dass sie für dich auch sterben in der Situation, beziehungsweise du für sie das Risiko eingehst zu sterben. Das ist schon auch so ein Miteinander, was schon beeindruckend ist. Und das findet man eben nur in so extremen Situationen. Das ist halt eben auch so ein ganz spezieller Menschenschlag, der da hinkommt. Und das sind schon sehr beeindruckende Leute, mit denen ich auch dann so einen gewissen Stolz habe, befreundet zu sein. Und in dem Fall meine Einheit, wo ich natürlich unheimlich stolz bin, dass sie mich als Kommandanten der Einheit gewählt haben. Das ist schon toll.
Über seine Zukunftspläne will Max Leopold nicht sprechen. Eines jedoch weiß er. Nach Syrien geht er nicht zurück. Mit dem Krieg sei er fertig, sagt er. Vergessen wird er ihn noch lange nicht.
Sie hörten Von der Uni an die Front, ein deutscher Freiwilliger gegen den IS, eine Sendung von Ulrike Klausmann.